Moin und herzlich willkommen. Der Sylter Baby Podcast ist ein Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum Sylt und widmet sich den vielen Fragen, Entscheidungen und Erlebnissen, die in den ersten Monaten bei Eltern immer wieder aufkommen können. Wir, das sind Rena Rathje und Pia Menning, teilen viele Erfahrungen, geben den ein oder anderen Tipp, natürlich nicht nur für Sylter Familien. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema Wohnen auseinandersetzen, auch das Thema Kinderzimmer ansprechen. Wohnen ist hier auf Sylt ja so ein bisschen heißes Eisen. Ich glaube, das ist allgemein bekannt, dass wir hier grundsätzlich ein Problem haben mit dem Thema Dauerwohnraum, wie das in Feriengebieten so schön heißt. Also Leute, die hier dauerhaft wohnen, haben häufig Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden, die groß genug ist oder angemessen ist, wie auch immer. Das ist also hier auf jeden Fall ein Problem und das stellt natürlich auch junge Familien vor ein Problem, weil man vielleicht mit mehreren Leuten auf sehr, sehr engem Raum lebt. Ich glaube, das ist hier tatsächlich nochmal so ein bisschen zugespitzt. Und deswegen wollen wir gerne heute auch mal so ein bisschen darüber sprechen, was braucht man eigentlich, was ist irgendwie besonders wichtig, wie wenig braucht man vielleicht, genau. Und da eventuell auch die eine oder andere Sorge nehmen, was denn jetzt alles wirklich unbedingt notwendig ist.
Ja, also da steige ich direkt mal ein zum Thema, was denn besonders wichtig ist und notwendig. Es kriegt man überall irgendwie Tonnen von Babyspielzeug, Kinderzubehör, besondere Sachen, die man unbedingt haben muss, wie Lauflernen, Wagen, Wippen, Schaukeln, ich weiß nicht was alles. Besondere Spielzeuge, Klettertürme, es gibt diverse Dinge. Die Erfahrung zeigt, dass man so wenig wie irgendwie man sich kaum vorstellen kann, braucht. Mhm. Wir haben alle normale Stühle, im Optimalfall vielleicht 3 für jedes Familienmitglied bei einer 3-köpfigen Familie ein. Das reicht. Auch da könnte man mit Kissen arbeiten. Natürlich ist es schön, wenn man da so einen Sitzaufsatz hat. Es gibt direkt Sitzaufsätze, Hochstuhlaufsätze für Stühle, die man auch dran fest binden kann, richtig mit so einer Schnalle. Mhm. Das heißt, man muss nicht mal einen richtigen Kinderstuhl sich hinstellen. Das ist für viele immer so ganz, dann brauchen wir noch einen Kinderstuhl und dann brauchen wir noch dies und dann brauchen wir noch das. Also es reicht theoretisch ein ganz normaler Stuhl mit einem Aufsatz für Kinder, die schon sitzen können. Natürlich nicht für Kinder, die noch nicht sitzen können. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Es gibt für den Tripp-Trapp-Stuhl, der wirklich toll ist und wenn man so einen Tripp-Trapp haben kann und Platz dafür hat, ist das auch super. Und für diesen Tripp-Trapp-Stuhl gibt es einen Liegeaufsatz, in dem man die Kinder dann schon da irgendwie drauflegen kann. Das ist auch nicht unbedingt notwendig. Natürlich ist es schön, nice to have, aber es ist auch was, wo man eigentlich sagt, solange die Kinder noch liegen, sollen sie eigentlich ja auch nicht wirklich feste Nahrung zu sich nehmen. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn sie sitzen können, können sie auch selber essen und sich die Nahrung auch quasi in den Mund stecken. Und solange sie halt liegen, ist das natürlich schwierig, weil sie überblicken ja gar nicht, was da auf dem Tisch ist. Mm. Und dann schiebt man denen das halt so rein. Dann würde ich das Kind lieber auf meinen Schoß setzen. Ich will nicht damit sagen, dass Kinder, die noch nicht eigenständig sitzen können, nichts essen dürfen. Das soll jetzt nicht so rüberkommen. Aber einen Liegeaufsatz für einen Stuhl braucht man nicht.
Ja.
Das nur mal als kurze, also um einmal so eine Sache, wo viele so, das brauchen wir auch unbedingt, immer denken. Ja,
hatten wir zum Beispiel auch nicht. Wir haben unseren Sohn ganz viel auch einfach auf dem Boden liegen gehabt, dann mit Decken und so, während wir gegessen haben oder am Tisch sitzen, weil es hat ihn ja sowieso nicht interessiert, was da auf dem Tisch war, in diesem Säuglings- und Rollalter und irgendwie, ne?
Und da sind wir eigentlich schon direkt beim nächsten Thema. Das Wichtigste, was wir machen können, egal wie beengt der Raum ist, ist das Kind auf den Fußboden zu legen. Das ist so entwicklungsfördernd wie nichts anderes, weil das Kind sich wirklich, wie du schon sagst, rollen und kugeln kann, ohne dass es sich selbst verletzt. Ganz schwierig ist Sofa, Bett ohne Begrenzung, auf dem Esstisch. Ich habe schon die Horrorgeschichten erlebt und gesehen, wie sich ein Kind eben mal kurz vom Esstisch gedreht und auf dem, wir brauchen nicht weiter drüber reden, das ist nicht schön. Und auch vom Bett fallen ist nicht schön. So. Ja. Jedes Kind fällt, glaube ich, in seinem Leben einmal vom Bett, aber es muss ja nicht unbedingt im Säuglingsalter passieren. Mhm. Und der Fußboden, auch wenn er von unten kalt ist, es gibt Decken, es gibt Schaffelle, es gibt ganz tolle Krabbeldecken, die dick genäht sind und echt total stabil sind. Und das Beste, was es gibt, wenn man den Platz dafür hat, ist ein Ställchen.
Also wie so ein Laufstall meinst
du? Ein kleiner Laufstall, genau. Es ist nämlich so, dass die Kinder am Anfang, wie du schon sagst, eigentlich gar nicht viel Platz brauchen. Mhm. Und für uns ist das immer, unser Empfinden ist immer so, oh Gott, ich sperre das Kind in einen Käfig. Nein, ich schütze das Kind vor seiner Umwelt. So ist es nämlich. Das Kind kann nicht abschätzen, wenn es sich hier an meinem Küchenhandtuch, was da einfach so überm Herd hängt, hochzieht, kann das nicht abschätzen, dass es runterrutscht. Das Kind kann auch nicht abschätzen, dass der Stuhl umfällt, an dem es sich hochzieht. Das können die am Anfang nicht. Und so ein Ställchen ist stabil. Mhm. Und ich kann den Raum verlassen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Es ist leider so häufig so, dass die Eltern denken, ah ja, der liegt da ja sicher, safe, alles gut. Es klingelt an der Tür, ich bin 2 Minuten weg und das Kind hat sich den heißen Wasserkocher am Kabel runtergezogen, zum Beispiel. Und so schnell kannst du gar nicht gucken.
Ja.
Also das sind meine, dieses, alles ist so super sicher und wir haben eine Sicherung am Herd und wir haben eine Sicherung an den Schränken und wir haben alle Sachen hochgestellt und die ganze Wohnung ist kindersicher. Eigentlich müsste es andersrum sein. Das Kind ist wohnungssicher. Also das ist das, was ich den Eltern auch immer sage. Also, ja.
Ja, vor allem, weil es vielleicht in kleinen Wohnungen auch gar nicht unbedingt geht, ne? Also,
richtig, das
da,
ist, genau.
Die Wohnung komplett kindersicher zu machen, da ist es dann vielleicht zielführender, wenn man irgendwie einen begrenzten Bereich hat, in dem es dann irgendwie...
Richtig. Und wenn man den Luxus hat, ein Kinderzimmer zu haben, gibt es ja auch die schönen Türgitter, die man einsetzen kann. Dann kann sich das Kind ganz frei im Kinderzimmer bewegen zum Beispiel, wo wirklich alles sicher ist. Und man hat auch mal die Möglichkeit, einfach auch zu sagen, so, wenn das hier an dieser Stelle, also es gibt ja Kinder, die dann permanent zum Blumentopf nein, 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 nein. Und mit diesem Dauer-Nein ist aber auch jedes Mal die Aufmerksamkeit beim Kind. Und ich habe quasi immer diesen Kreislauf, das Kind macht was, was mich triggert und ich muss da hinterher. Das heißt aber, ich bin auch permanent mit dem Kind beschäftigt und das Kind kriegt Aufmerksamkeit. Und dem Kind ist es egal, wie es Aufmerksamkeit kriegt, ob das positiv oder negativ ist. Mhm. Das können Kinder noch nicht wechseln. Die sagen nicht, oh, jetzt ist Mama aber böse, sondern die sagen nur, ah, oh, Mama reagiert oder Papa reagiert. Und wenn sie eine Reaktion bekommen, dann können sie gar nicht einschätzen, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Und das ist nicht böse gemeint, wenn sie das dann nochmal machen, sondern sie finden es dann eher lustig. Ich glaube, jedes Elternpaar kennt das Kind, was bei Nein grinst und es erst recht macht. Also ich glaube, ja, wir kennen das alle.
Das ist, glaube ich, eine Phase, die, genau.
Genau. Und je weniger Nein ich benutzen muss, umso besser.
Ja.
Weil ich weiß, das Kind ist ja safe, lass ihn doch. Dann muss er sich halt 5-mal da hochziehen und wieder auf den Rücken fallen, das Ställchen oder dieser Laufstall ist weich gepolstert, das ist überhaupt kein Problem.
Mhm.
Das ist viel einfacher als immer wieder, oh nee, da nicht hin und da nicht hin und ich renne permanent hinter dem Kind her.
Mhm.
Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich nicht hinter dem Kind herrennen will, aber das, was es dem Kind vermittelt ist, das ist, ich bin so wichtig, dass permanent jemand hinter mir her ist.
Ja, und es hat auch gar nicht die Chance, was irgendwie alleine genau, zu erkunden. So, ne? Das finde ich schwierig, genau. Dass man so dadurch ja auch die Möglichkeit nimmt, irgendwie ja selbst unbeobachtet oder einfach alleine für sich Sachen zu entdecken. Ne?
Ja, so. Genau. Und es gibt halt überall Grenzen. Ne? Ich würde ja auch nicht mein Kind draußen an der Straße laufen lassen und sagen, ja, es muss halt Freiraum haben und dann läuft es auf die Straße. Auf die Idee würde auch keiner kommen. Da würde ja auch jeder sagen, nee, an der Straße, da muss es an die Hand. Ach so, okay, aber zu Hause ist es alles nicht so wichtig. Also wenn man im Kleinen anfängt, dann wird es im Großen nachher viel einfacher.
Ja, das ist wahr. Ja. Und genau, wie man das dann gestaltet, muss man natürlich davon abhängig machen, was hat man, wie viel Platz hat man, gibt es irgendwie, also wir hatten keinen Laufstall, aber wir hatten eine sehr kleine Wohnung zu der Zeit und haben dann mit diesen Türgittern haben wir halt also Räume abgetrennt. Mhm. Und da war dann quasi der Rest der Wohnung ein großer Laufstall,
ja, sozusagen. Genau, darum geht's halt
auch.
Und
die Räume, die halt wirklich nicht kindersicher zu machen waren, die waren halt dann auch einfach nicht zugänglich.
Genau, so, ne? Und das ist ja auch, also das ist total gut. Das machen auch viele von, also es machen hier wirklich viele von den Eltern, die bei mir in den Kursen waren, die haben das auch so gemacht und sind damit gut gefahren. Und ich habe aber auch wirklich viele Eltern, die also zum Beispiel auch noch einen Hund haben und der Wohnraum hier ist ja oft nicht so riesig groß. Das heißt, es ist auch eine Schwierigkeit dann zu sagen, das Kind soll nicht permanent zu dem Hund krabbeln und der Hund nicht permanent zum Kind. Und die haben das dann auch so getrennt. Ja. Und das ist halt auch eine gute Option, weil auch so ein Hund braucht Ruhe und das Kind soll ja auch nicht permanent von dem Hund belästigt werden und der Hund soll nicht ans Kinderspielzeug. Und dann muss man es halt irgendwie begrenzen.
Ja.
Und das tut keinem weh, das ist wirklich, also das will ich immer wieder sagen, ne? Weil es ist irgendwie, für uns ist halt Laufstall, eingesperrt, Käfig und so, wie schrecklich das Kind ist im Käfig. Nein, es ist wirklich, das tut dem Kind nicht weh und das ist fürs Kind vollkommen okay. Natürlich wird es mal meckern, weil jedes Kind will natürlich bei Mama sein.
Ja.
Aber dass das nicht permanent möglich ist, das wissen wir, glaube ich, auch.
Ja, klar. Und es ist ja auch kein Appell, das Kind jetzt den ganzen Tag im Schlauchstall
auf keinen Fall, auf gar keinen Fall. Aber es gibt ja Zeiten, wo man einfach mal vielleicht sich eben nicht mit dem Kind beschäftigen kann. Und dann ist es da der sicherste Ort.
Ja.
Na, und das dann halt irgendwo hinzulegen, stellen im Wipper auf den Esstisch, damit es was sehen kann oder so. Boah, dann, nee, also genau. Dann kann es echt schwierig werden. Wenn die sich dann schon bewegen können und schon ordentlich Schwung holen können, dann kann es auch echt kritisch werden.
Ja.
Und dass die Kinder so viel sehen wollen, das ist auch so ein bisschen so ein Irrglaube, weil wir wollen natürlich viel sehen. Das Kind will in erster Linie begreifen. Also begreifen im Sinne von wirklich auch zugreifen können. Und dieses visuelle Wahrnehmen ist für den Anfang, das ist ja so, dass die Kinder zu Anfang noch gar nicht so weit gucken können und auch gar nicht so scharf sehen. Für die ist das Begreifen, das Anfassen und in den Mund nehmen viel, viel wichtiger als das visuelle Sehen in der Ferne.
Ja.
Also das ist auch so angelegt, das muss man sich auch immer mal wieder bewusst machen.
Genau, dass die gar nicht, das hätte ich jetzt auch ergänzt, dass die ja, dass der Radius des Sehens ja auch erstmal immer weiter wird und am Anfang noch ziemlich begrenzt
ist. So ist es, ne? Genau.
Ja. Und vielleicht noch so als pragmatische Tipps könnte man noch sagen, was man gut machen kann, ist zum Beispiel, wenn man ein Stillkissen hat, dass man das irgendwie als Begrenzung auf den Boden legt, wenn jetzt ein Kind erstmal nur robbt, ne, dann hat man irgendwie da schon mal, oder irgendwelche Decken zusammenrollen oder so, dann hat man irgendwie einen, auch in einem Raum kann man ganz schnell einen begrenzten Bereich schaffen irgendwie.
Genau, solange sie da noch nicht drüber und so, dann ist das auch gut für die Kinder.
Ja.
Ja, also auf dem Boden liegen, dann dadurch entsteht halt auch das Drehen und dadurch entsteht auch das Robben und dadurch entsteht das Krabbeln. Kinder, die ganz viel auf dem Boden liegen, die bewegen sich auch eher, die drehen sich meist eher, wenn sie da wirklich auch Interesse dran haben. Also das fördert quasi die Bewegung und die Beweglichkeit. Und auch noch ein wichtiger Punkt dazu, dieses Meckern. Die Kinder, die auf dem Boden liegen und dann einfach mal vor sich hin meckern und einfach ich bin unzufrieden mit dem, wie es ist. Daraus entsteht die Bewegung, daraus entsteht die Drehung und daraus entsteht auch die Möglichkeit oder ja, sich selber halt von einer Frust oder aus einer Frustsituation zu befreien. Mhm. Das heißt, sie sind gefrustet, weil es nicht vorangeht und sie fangen an zu meckern. Und wenn ich dann jedes Mal komme und das Kind hochnehme und sage, oh, was ist denn, dann muss das Kind sich nie selber aus einer Situation befreien, die für das Kind in dem Moment vielleicht etwas unangenehm ist. Das heißt, die Kinder, damit will ich nicht sagen, leg dein Kind hin, es soll schreien stundenlang, überhaupt null, ne? Sondern die Kinder, die auf dem Boden sind und sich halt selbstständig bewegen und aus einer Situation befreien, in der sie gerade nicht sein wollen oder sie wollen lieber in die Bauchlage oder sie wollen lieber wieder in die Rückenlage, die lernen ganz schnell, okay, ich ärgere mich 2-3 Mal und dann schiebe ich einmal und dann komme ich voran.
Ja, der Frust ist so ein bisschen eine Motivation in dem Fall.
So ist es.
Ne?
Jedes Kind, was irgendwie so ein bisschen mal Frust gelernt hat, das lernt auch mit Frust umzugehen. Und wenn sie dann später Frust haben, wissen sie auch, das können sie selber lösen.
Mhm.
Also wenn sie zum Beispiel dann im Kindergarten gefrustet sind, weil ein anderes Kind ihnen ein Spielzeug wegnimmt oder so, dann rufen sie nicht um Hilfe, bitte, es muss mir jemand helfen oder ich hau gleich drauf, sondern sie wissen, okay, ich muss vielleicht einfach das auf einem anderen Weg probieren oder ich nehme mir vielleicht eine Alternative, ein anderes Spielzeug oder so.
Mhm.
Also das, die lernen darüber. Das ist nichts, was für die Kinder schlecht ist. Und wenn wir Kinder jedes Mal aus Frustsituationen befreien im Baby- und Kleinkindalter, dann wird das auch erwartet für die Zukunft. Und im Kindergarten ist keine Mama, die dich befreien kann und in der Schule erst recht nicht.
Mhm.
Primär nicht.
Ja.
Also das sollte man immer im Hinterkopf behalten.
Also hat man da quasi, legt man schon so ein bisschen die Steine für die Zukunft und für die Persönlichkeit, so ist, ne? durch solche Kleinigkeiten.
Ja. Das sind wirklich, also wir müssen uns immer überlegen, wir haben, das Baby ist quasi das Fundament und darauf wird dieses ganze Haus Leben gebaut. Mhm. Und das ist halt das, was es langfristig auch macht. Wenn ich in meinem Keller nie Fenster eingebaut habe, dann habe ich oben vielleicht auch nie Fenster, weil ich habe das ja gar nicht gelernt, Fenster einzubauen. Das ist so ein, ja, als Beispiel vielleicht ganz gut.
Ja, ja. Lass uns noch mal zum Kinderzimmer ganz konkret kommen. Mhm. Braucht man ein Kinderzimmer? Oder ab wann wäre es schön, eins zu haben? Oder geht es ganz ohne? Wie stehst du so dazu?
Also es ist natürlich, Kinderzimmer ist im Grunde ein Luxus. Mhm. Das muss man einfach so sagen. Aber ein Kinderzimmer, da sieht man auch wieder in diesem Thema Schlaf, wo wir ja schon mal eine Podcast-Folge drüber hatten, um einfach einen Ruheort auch fürs Kind zu haben. Natürlich kann ich den auch im Schlafzimmer haben, aber das Schlafzimmer ist eben eigentlich grundsätzlich Mama und Papa Raum sozusagen. Da haben die ihre Anziehsachen, da haben sie, da schlafen sie, da wollen sie auch ihre Ruhe haben. Das ist vielleicht auch eine Art Rückzugsort, wo man auch einfach mal sagt, ich mach mal die Tür zu, ich brauche mal 5 Minuten nur für mich. Und das ist eben so, dass Kinder, die ein eigenes Zimmer haben, in den meisten Fällen auch deutlich ruhiger schlafen. Mhm. Also um ein eigenes Spielzimmer zu haben, ist es nicht unbedingt notwendig. Ne? Nur zu sagen, ja, ich brauche aber unbedingt ein Kinderzimmer, weil fürs ganze Spielzeug, da zu dem Thema Spielzeug kommen wir auch noch. Mhm. Aber das ist nicht notwendig. Aber als Schlaf- und Rückzugsort und Ruheort fürs Kind ist es eigentlich sehr wichtig. Mhm. Also das wäre schon ganz, ganz toll. Viele können sich auch anders organisieren, das ist keine Frage. Ne? Es gibt ja auch Familien, die irgendwie mit 5 Kindern in 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen wohnen und die Kinder kommen auch irgendwie zur Ruhe. Die sind es dann auch einfach ganz doll gewöhnt, einfach in so einem Chaos zu schlafen. Das kennen die dann einfach. Ne? Wir kennen das auch, wenn wir es gewöhnt sind, immer irgendwo zu schlafen, wo es immer laut ist. Wir gewöhnen uns da dran und schlafen das, ne, neben der U-Bahn oder, keine Ahnung, neben der Hauptstraße. Und dann schlafen wir trotzdem, weil wir es kennen. Man gewöhnt sich da dran. Aber meistens ist es so bei den ersten Kindern, wenn man da früh anfängt, so ab einem halben Jahr, hatte ich beim Thema Schlafen, glaube ich, so ungefähr angepeilt, wenn man dann anfängt, die Kinder im eigenen Bett schlafen zu lassen und dort auch einfach zur Ruhe kommen zu lassen, tagsüber, wenn möglich, und auf jeden Fall nachts oder abends halt auch dorthin legt, dann ist das für die Kinder sehr erholsam und, um ehrlich zu sein, für die ganzen restlichen Familienmitglieder auch, weil es einfach dann auch eine Ruhezeit gibt. Eine Zeit, wo jeder seine eigene Zeit auch hat, wo Eltern wieder Zeit für sich haben, wo das Kind zur Ruhe kommen kann und auch tief schlafen kann, ohne dass sich neben dem Kind der Papa dreht oder die Mama oder noch ein Handy vielleicht bimmelt oder jemand hustet.
Abgesehen vom Thema Schlafen kann ich vielleicht aus unserer Sicht nochmal oder aus meiner Erfahrung nochmal berichten. Bei uns war das Kinderzimmer in den ersten Monaten, ich glaube eigentlich im ersten Jahr fast, eigentlich nur Raum, um Dinge aufzubewahren, die irgendwie mit dem Kind zu tun hatten. So. Und gleichzeitig stand dann ein Gästebett oder so ein Sofabett drin irgendwie, wenn mal Besuch kam, der hat dann da geschlafen tatsächlich. Und also mein Appell wäre da, oder was heißt mein Appell, mein Ratschlag wäre auch so, dafür brauche ich eigentlich nicht unbedingt ein eigenes Zimmer, ne? Wenn jetzt jemand Stress hat, weil er sagt, oh Gott, was mache ich denn, wo wickle ich denn das Kind und so. Klar, gut, bei uns stand da die Wickelkommode mit den Anziehsachen, aber letztendlich haben wir da auch ganz oft nicht gewickelt, weil wir haben da gewickelt, wo wir gerade waren irgendwie, ne? Entweder im Schlafzimmer, wenn wir da geschlafen haben, oder irgendwie im Wohnzimmer, wo man gerade war.
Oder im Badezimmer. Ne?
Oder ja, unser Bad war so klein, das wäre nicht gegangen.
Nee, aber bei einigen ist das
aber
ja.
Aber bei einigen geht das, genau.
Ne? Ja. Und dann kannst du, genau, so hast du vielleicht einen Wickeltisch im Bad, aber du kannst halt auch auf dem Fußboden, überall auf dem Fußboden wickeln.
Ja.
Auch das, dieser Zwang, ich brauche unbedingt eine Wickelkommode, ist auch so eine, das braucht man nicht unbedingt.
Ja.
Also es wirklich ganz minimalistisch reicht komplett. Alle Sachen, die man so eigentlich auch machen kann, auf dem Fußboden, wie gesagt, das Wickeln und Stillen auf einem kleinen Sessel oder auch auf einem normalen Stuhl. Also das geht alles. Ne?
Ja.
Also man muss sich das für sich selber mal so ein bisschen einrichten. Ich weiß, dass Freunde von uns, die haben so ein Wohnmobil und die fahren mit den Kindern mit dem Wohnmobil wochenlang durchs ganze Land. mit zwei Kindern und das geht auch problemlos. Die sind da gut organisiert. Also der Platz reicht dann ja auch.
Ja,
da ist ja auch keine Wickelkommode und kein extra dies und extra das.
Ne? Ja, genau. Deswegen kriegt man das auch in einer kleinen Wohnung irgendwie.
Man kriegt geregelt. Das alles hin, genau. Und als Tipp nochmal, man kriegt ja unglaublich viele Kindersachen, Spielzeug, Anziehsachen und so weiter geschenkt. Das schon wirklich immer so sortieren, dass man sagt, okay, man hat immer einen Teil da zum Spielen. Mhm. Und eine Kiste zum Beispiel ist immer weggeräumt. Die steht vielleicht im Keller oder auf dem Dachboden, wenn man die Möglichkeit hat, oder vielleicht auch im Kleiderschrank. Und man tauscht diese Kisten immer mal. Ja. Weil alles, was rar ist, wird interessanter. Und wenn es nicht permanent, wenn es nicht permanent da ist, dann wird es eher interessanter als uninteressanter.
Genau, Spielzeug rotieren.
Genau.
Das war etwas, was ich mir immer ganz toll vorgenommen habe und ab und zu auch mal geschafft habe. Aber das ist auch so oft im Alltag bei uns, also bei mir eingeschlafen, weil ich dann, und dann irgendwann nach Monaten habe ich mich mal dran gedacht, ah, du könntest jetzt auch mal das nochmal wieder rausholen. Wo ist das eigentlich?
Genau, aber es macht es halt für die Kinder interessanter.
Total.
Und zum Thema Anziehsachen, das ist ja auch so, am Anfang hat man irgendwie 1000 Sachen in 1000 verschiedenen Größen, da wäre es auch sinnvoll oder da ist es auch sinnvoll, das nach Größen in Kartons oder Kisten zu sortieren und dann das halt immer rauszuholen, was man benötigt. Wenn man jedes Mal durchgucken muss, welche Größe, welche, was war das nochmal, das macht man auch nicht. Und dann findet man am Ende irgendwie und dann noch natürlich ein bisschen nach Sommer- und Wintersachen, weil sonst findet man im Sommer eine Winterhose und andersrum. Und das kann man alles gar nicht mehr nutzen. Man hat ja so viel dann. Und wie gesagt, diese Kisten, nach Kisten macht Sinn. Und wenn man es dann weitergeben will, dann kann man auch sagen, Mensch, ich habe die und die Größe und habe die und die Sachen, die sind.
Genau.
Das ist eigentlich immer eine ganz sinnvolle Geschichte.
Ja. Und wenn ihr hier auf Sylt seid, dann kann man zum Thema Klamotten ja auch die unheimlich vielen Flohmärkte und Kleidermärkte empfehlen, die es hier gibt. Weil das funktioniert hier ja wirklich richtig gut, finde
das funktioniert
ich. Also das ich weiß nicht, in den verschiedenen Feuerwehrwachen, in den verschiedenen Ortschaften. Immer, eigentlich gibt es alle paar Wochen irgendwo einen Kleider- oder Spielzeugmarkt oder so. Und da kriegt man auch teilweise für ganz kleines Geld noch richtig gute Sachen. Weil gerade bei den kleinen Kindern ist es ja auch so, die tragen die Sachen ja auch teilweise überhaupt nicht lang. Ne? Also ich merke das jetzt, mein Sohn ist jetzt halt 4,5, ne? Bei dem sind die Sachen einfach durch, wenn der die anhatte, irgendwie, weil der die auch viel länger trägt mittlerweile.
Genau,
Ne, der trägt ja dann die Sachen irgendwie fast ein Jahr oder so und die werden ja auch ganz anders beansprucht, so die Hosen sind an den Knien aufgescheuert und so weiter. Aber bei den Kleinen, die eh nur rumliegen und sich rollen und dann nach ein paar Monaten schon wieder rausgewachsen sind, da ist an den Sachen fast nichts dran. Nee, so, ne?
Genau.
Und also das ist irgendwie, das funktioniert hier tatsächlich sehr, sehr gut, finde ich, mit diesem.
Das gibt ja, mittlerweile gibt es ja auch online viele Geschichten. Also bei Facebook gibt es auch so ein, für Sylter Kinder, glaube ich, auch so ein Kinder- und
Sylter Kinderflohmarkt
heißt das, glaube ich, genau. Da gibt es immer alles Mögliche, da sind die Eltern viel unterwegs und dann ist, glaube ich, das war früher Kleiderkreisel, ist, glaube ich, jetzt auch Vinted oder so. Auf jeden Fall, das hat sich, glaube ich, zusammengeschlossen. Das ist, glaube ich, auch eine gute Quelle, wo man immer was bekommen kann. Genau.
Genau, sehr gut. Jetzt haben wir ganz viel gesagt, weniger ist mehr und so viel braucht man gar nicht. Gibt es aus deiner Sicht irgendwelche Must-Haves, also irgendwas, was man auf jeden Fall haben sollte, was irgendwie ganz...
Ja, auf jeden Fall Spucktücher. Ich glaube, das weiß auch jede Mutter.
Habe ich mir auch aufgeschrieben.
Also das ist wirklich, ich glaube, das ist das absolute Must-Have, was man da haben sollte. Kümmelzäpfchen ist, glaube ich, auch was auch jede Hebamme oft mitgibt, so für den Anfang.
Wobei das jetzt schon so in Richtung Medizin
ist. Das ist
schon
sehr medizinisch, so, aber achso, du meinst jetzt sowas, so
von Ausstattung. Also
okay, ja, Ausstattung.
So, genau.
Kinder,
Dinge, die rumstehen.
Genau. Wichtig, denke ich, ist ein Kinderwagen auf jeden Fall. Mhm. Damit man auch wirklich mit dem Kind schon frühzeitig rausgehen kann. Ein Kinderwagen, der den Bedürfnissen der Eltern angepasst ist, also wo man eben auch sagen kann, es gibt Eltern, die gehen zum Strand, die brauchen einen mit großen Reifen. Es gibt Eltern, die nie zum Strand gehen, da reichen auch kleinere Reifen oder eine bessere Polsterung, zum Beispiel, wenn man viel durch den Wald geht oder wenn man joggen geht. Also es gibt ja so, da muss eben jeder gucken, was so seine, was man so den Alltag, wie man den Alltag gestaltet
und
wie alltagstauglich die Sachen dann sind. Also das wäre wichtig. Oder ganz klein zusammenfaltbar, weil man ein ganz kleines Auto hat zum Beispiel oder keinen Hausflur.
Oder eine hohe Schiebehöhe. Mein Mann und ich sind beide sehr groß. Wir hatten echt Schwierigkeiten, einen zu finden, wo wir nicht mit den Füßen unten anstoßen, der irgendwie für große Menschen auch
schiebbar
ist.
Die Dänischen sind zum Beispiel recht recht groß. Ja. Da kann man immer gucken.
Ja,
die haben auch große
Reifen.
Genau. genau. Also das ist eine Sache, die echt super wichtig ist. Natürlich eine Babyschale fürs Auto. Also
klar, wenn man
irgendeiner
mit
Form.
Einem Auto unterwegs ist.
Genau, da gibt es auch 1000 verschiedene. Da könnte ich wahrscheinlich eine eigene Folge zu machen, weil es so viele verschiedene gibt, mit denen ich mich auch nicht wirklich auskenne. Genau. Und also das sind schon ziemliche Must-Haves. Und natürlich was Warmes zum Anziehen.
Klar.
Das ist auch ganz klar. Ich glaube, das ist wirklich eigentlich schon grob das, was einfach essentiell ist.
Ja.
Natürlich Windeln, das ist klar, aber so für die Raumausstattung, da braucht man nicht viel. Man kann wirklich mit einfachsten Mitteln alles selber herstellen. Auch Spielzeug, es gibt immer Sachen, die man den Kindern geben kann. Auch leere Dosen, die kann man mit irgendwie was befüllen, was klötert.
Was ein bisschen rasselt oder so.
Genau, ja, dann halt schön dicht machen. Das muss natürlich dicht sein, sonst können sie es auch dann in den Mund stecken. Also das sind so Sachen. Aber man muss nicht 150 verschiedene Spielzeuge haben und man muss auch nicht irgendwie 1000 Betten haben. Also ich würde wirklich Kinderbett, Ställchen, das hatten wir ja beides auch schon gesagt. Also wie gesagt, ein eigenes Bett, ein Ställchen, eine Krabbeldecke, Stoffwindeln. Ich glaube, da viel mehr.
Ja.
Damit kannst du alles machen.
Ja.
Wenn du ein Stillkissen hast, ist es toll.
Ja, das habe ich tatsächlich sehr schätzen gelernt. Ich am Anfang
genau.
Das habe ich geschenkt bekommen und dachte am Anfang so, oh ja, mal gucken, ziemlich groß und so. Und,
ja.
Und ich habe es wirklich so viel genutzt. Und wir haben es jetzt tatsächlich auch noch im Bett von meinem Sohn liegen, so als Kopfbegrenzung sozusagen, so für den Rand.
Das geht da eben auch noch,
so, also
genau.
Das ist echt im Dauereinsatz gewesen jetzt in den letzten
Aber auch Jahren. Das könntest du theoretisch mit einer zusammengerollten Bettdecke nachstellen.
Genau.
Ne? Also es ist auch nicht so, dass man sagt, ich muss das haben.
Nee.
Sondern das wäre auch mit Decken, mit einer Wolldecke zusammengerollt. Die kann man mit einem Pflaster zum Beispiel zusammenkleben. Mit so einem Leukoplast, dass es fest ist und dann zieht man einen Bezug drüber, das geht auch.
Ja.
Also wirklich, man kann alles irgendwie nachstellen, so.
Ja.
Das ist alles möglich.
Super. Vielleicht können wir ja auch einen kleinen Aufruf machen und sagen, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch irgendwie ihre Erfahrung schildern wollen, dass sie in den Kommentaren auf Instagram gerne schreiben können, was habt ihr total geschätzt an Ausstattung oder was findet ihr, braucht man oder was braucht man gar nicht, was stand irgendwie nur rum. Das sind ja auch so Sachen, die vielleicht, wo so eine Community so ein bisschen voneinander profitieren kann, wenn man drüber redet.
Ich glaube, eine Sache ist noch, das ist ganz lustig, es gibt so eine, wenn die Kinder anfangen, Essen selber zu lernen quasi, da gibt es so eine Art Vorrichtung, ich weiß nicht genau, wo es die gibt, ich weiß, dass es sie in Frankreich zum Beispiel gibt, die ist wie so ein umgedrehter Regenschirm. Das ist wie so eine Jacke, die man anziehen kann und die unten aber wie ein Regenschirm so aufgespannt ist. Und das Essen fällt quasi unten rein. Also ihr habt nicht den ganzen
Ganzkörper
voll. Ja, genau. Es geht aber einmal rundherum.
Mit Auffangschale.
Mit Auffangschale unten.
Ist ja irre.
Ja. Und das haben viele von meinen Eltern oder die das hatten, die sind super happy, weil sie sagen, sie können die Kinder einfach essen lassen und müssen sich nicht Sorgen machen, dass sie danach irgendwie die ganze Küche scheuern müssen.
Geil.
Also das ist eine Sache, die immer mal wieder in meinen Kursen auftaucht, wo alle ganz happy sind.
Ja.
Das wäre doch eine Sache, die vielleicht ganz interessant ist.
Spannend, das habe ich noch nie gesehen. Ich kenne diese Ärmellätzchen, also so Lätzchen, die man wie diese Malkittel anzieht,
genau,
mit so längeren Ärmeln. Das ist immer gut für alles mit Soße irgendwie.
Richtig, genau. Das ist auch ganz toll, aber die sehen halt, da sieht danach der Fußboden und der Stuhl und alles eben auch entsprechend aus.
Ja,
genau, was ja auch okay ist. Ja.
Sehr schön. Ich hatte noch eine Sache aufgeschrieben, wobei das vielleicht auch in eine Folge zum Thema Bewegungsentwicklung passt. Das sind diese Türhopser oder diese Geräte, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen.
Weißt du, das sind so Lauflernen.
So Lauflernen, also wo man das Kind quasi so reinsetzt, wo die so ein bisschen drin hängen, wie in so einem Schwimmring. Und der wird dann, oder den schieben sie dann selber über den Boden.
Ich bin von diesen ganzen Lauflernwegen und Türhopsern und auch dieses, das ist ja so ein Plastikteil, was du dann wo sich das Kind dann selbstständig durch die Wohnung bewegt und so, als entwicklungsfördernd ausgebildete Krankenschwester, Kinderkrankenschwester nicht so ganz überzeugt. Ganz einfach aus dem Grund, weil Kinder, die sich selber bewegen wollen, die machen das auch von selbst. Und es gibt bestimmte Entwicklungsschritte, die jedes Kind durchlaufen muss, weil das einfach für die Gehirnentwicklung ganz wichtig ist, dass die Stufen auch nacheinander gemacht werden und dass nicht ein Schritt im wahrsten Sinne des Wortes vor dem anderen gemacht wird. Und wenn ich quasi ein Kind immer in den Lauflernwagen setze und das lernt sitzen und laufen gleichzeitig, ist das ziemlich kontraproduktiv. Mhm. Weil es halt eine Stufe, nämlich das Krabbeln und Aufstehen und wieder da rauskommen, komplett überspringt. Mhm. Und es braucht immer Hilfe, um da hinzukommen, wo es hin will.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt in diesen Lauflernwagen will, brauche ich Hilfe. Wenn ich aus dem Lauflernwagen wieder raus will, brauche ich Hilfe. Ich sage immer das Beispiel so ganz schön, wenn man mich in der Wüste irgendwo aus dem Hubschrauber absetzen würde und würde sagen, so, finde mal deinen Weg nach Hause, würde ich sagen, oh Gott, keine Ahnung. Wenn ich da selbstständig vielleicht hingekommen bin und weiß so ungefähr, okay, da war ein Baum, da war ein Haus, dann finde ich meinen Weg wahrscheinlich besser nach Hause, als wenn ich da einfach irgendwo runtergedroppt werde.
Ja.
Und das ist immer so mein Argument gegen diese Sachen. Weil die Kinder lernen schon von selbst laufen. Die müssen nicht laufen, wenn sie noch gar nicht stehen können.
Da kann man auch einfach mal vielleicht ein bisschen geduldiger sein.
Genau.
Oder sich in Geduld üben.
Es ist vollkommen okay und es ist für die Kinder auch vollkommen okay. Mhm. Also es ist wirklich, kein Kind leidet darunter, wenn es auf dem Boden liegt und wenn es erstmal krabbelt. Und natürlich kommt kurz Frust auf. Und natürlich ist es viel schöner, wenn man schon aufrecht und überall gucken kann. Aber das ist noch nicht an der Zeit.
Ja.
Ja, alles zu seiner Zeit. Das hat schon einen Grund, warum das immer nacheinander kommt.
Ja. Wunderbar. Ich würde sagen, wir sind am Ende. Wir sagen Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.